Hallo und willkommen zum Public Sector Insider. Die Themen dieser Folge: Ist Afghanistan gescheitert? Der Abzug ist beschlossen, die Taliban stehen in den Startlöchern, um erneut die Macht zu übernehmen. Wir haben Oliver Malchow zum nicht immer ganz einfachen Verhältnis zwischen Polizeibeamten und Bürgerinnen und Bürgern befragt. Außerdem greifen wir das Dauerthema Digitalisierung von Verwaltungsdienstleistungen auf. Das Bundesinnenministerium stellt Weichen für die notwendige Registermodernisierung. Bei Datenschützern läuten die Alarmglocken. Damit bei der Umsetzung des Online-Zugangsgesetzes die gewünschten Effekte erreicht werden, braucht es mehr als bloße online abrufbare Dienste. Die Kür heißt echter Nutzerkomfort. Dazu gehört, nicht bei jedem Antrag aufs Neue sämtliche Stammdaten neu eingeben zu müssen. So simpel der Wunsch, so schwer fällt die Umsetzung. Das Bundesinnenministerium will das nun mit einem zentralen Identitätsdatenmanagement über alle Verwaltungsebenen ermöglichen. Der Haken: Datenschützer halten die Pläne für nicht datenschutzkonform.
Hessen und Rheinland-Pfalz gründen den OZG-Verbund Mitte. Bremen präsentiert das Projekt Elfe, also Einfachleistungen für Eltern. Zwei Beispiele, die zeigen, dass es in Sachen Onlinezugangsgesetz, auch OZG genannt, nun vorwärts geht. Dennoch ist viel Luft nach oben, wenn bis Ende 2022 alle Ziele erreicht werden sollen. Aber woran liegt es eigentlich, dass die Verwaltungsdigitalisierung eher schleppend läuft? Das Zwischenziel Registermodernisierung ist quasi ein Paradebeispiel für die digitale Verwaltung. Stand heute. In verschiedenen Registern lagern diverse Daten zu jeder und jedem Einzelnen von uns. Trotzdem müssen viele Angaben für jeden Verwaltungsvorgang neu gemacht werden. Das soll sich mit der Registermodernisierung ändern. Nur wie genau das funktionieren wird, ist noch nicht endgültig geklärt. Zumindest die Methode zur eindeutigen Identifikation ist festgelegt. Laut einem Gesetzesbeschluss wird die Steueridentifikationsnummer oder Steuer-ID in die Register eingeführt. Zugriffsrechte und Anwendung müssen in weiteren Gesetzen nachgeregelt werden, erklärt der Leiter der Abteilung Digitale Verwaltung im Bundesinnenministerium, Ernst Bürger. Professor Dr. Ulrich Kälber, seines Zeichens Bundesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit, ist von der Steuer-ID-Lösung wenig begeistert.
Wir werden ja keine einheitlichen Datentöpfe in der Form bekommen, weil wir natürlich nach wie vor eine dezentrale Registerlandschaft behalten werden. Und deswegen ist auch ein einheitlicher, bereichsübergreifende Personenkennziffern, auch die Steuer-ID, nicht automatisch in der Lage, solche einheitlichen Datentöpfe zu erreichen. Sie ist aber eben, und das ist das Problem, sie ist in der Situation, dass sie eben tatsächlich anders als andere datenschutzfreundlichere Alternativen eine Grundproblematik der bereichsübergreifenden Identifikation, und zwar innerhalb staatlichen Handelns, und auch dazu gibt es klare Urteile des Bundesverfassungsgerichtes, als bei Datenverlust auch extern zulässt. Dieses Problem hätte man vermeiden können. Und deswegen schon die große Gefahr, sollte unsere Meinung und die von anderen geteilt werden, dass es eben nicht möglich ist mit der Steuer-ID, bei der man ja auch was versprochen hatte, als man sie eingeführt hat, für was sie verwendet werden sollte, dass dies nicht verfassungsgemäß ist, dann könnte dieses Band, Standbein wegbrechen und dann wäre das gesamte OZG-System zum Scheitern verurteilt in dem Augenblick, wenn die Steuer-ID als Grundlage nicht mehr zur Verfügung steht. Das ist ein Wabangspiel, das ich nicht verstehen kann.
Sollte diese Befürchtung Realität werden, wäre das fatal für das OZG. Aber wie PwC-Partner Dr. Niklas Sonder erklärt, dürfen nicht einzelne Kriterien über die Umsetzung der digitalen Verwaltung entscheiden.
Ich glaube nicht, dass nur nach einem Kriterium gehen darf. Das heißt, wir müssen diese Kriterien in ein ausgewogenes Verhältnis zueinander bringen. Und was ich schon glaube, vom Zielbild her, dass wir das Once-Only-Prinzip, egal für welche Alternative wir uns dann entscheiden oder ob wir eben für die Steuer-IT doch noch einen Weg, einen Kompromiss finden, das muss schon zur Geltung kommen. Also erstens, weil es eben in meinen Augen das effizienteste und auch leistungsstärkste dann ist. Zweitens, weil es im Übrigen die Single Digital Gateway Verordnung auch anhält, umzusetzen in den Mitgliedstaaten. Und drittens, weil es in meinen Augen auch das nutzerfreundlichste ist.
Das vielbeschworene Once-Only-Prinzip muss bis 2022 auch noch gar nicht umgesetzt werden. Davor gilt es zunächst, andere Umsetzungsstufen zu erreichen, wie Ernst Bürger ausführt.
Die Wahl ist ein bisschen anders. Natürlich wollen wir dahin über vernetzte Register, aber wir haben ein Reifegradmodell entwickelt beim OZG, wo wir zum Beispiel gesagt haben, Reifegrad 2 ist erreicht, wenn man Online-Anträge stellen kann. Das wird uns natürlich nicht reichen, das reicht uns natürlich. Davon haben wir auch schon relativ viele. Wenn Sie unser Dashboard sich angucken, haben wir schon über 300 Leistungen, die Reifegrad 2 entsprechen. Allerdings, fairerweise muss man sagen, nicht flächendeckend in Deutschland, was natürlich das zweite problematische Thema ist. Wir wollen natürlich hin zu Reifegrad 3. Reifegrad 3 bedeutet, der gesamte digitale Prozess ist fully online. Das heißt, Sie können alles Antrag oder online einreichen und Sie bekommen den Bescheid auch digital zurück und auch Rechtsbehelfsverfahren wie das Widerspruchsverfahren werden digital abgebildet. Und Reifegrad 4, da kommen wir dann zum Once-Only-Principle, zu der Fragestellung eben halt, kann man alle Nachweise auch digital erbringen? Das ist natürlich das, wo wir hinwollen. Das ist aber das dann nicht, was wir verpflichtet sind, bis 2022 zu schaffen, sondern ist ja auch eine gute Nachricht, dass die Welt danach sich weiterdreht. Das sind ja Dinge, die wir dann sukzessive aufbauen, weil das, was wir jetzt vor uns haben, auch mit der Registermodernisierung, nämlich qualitativ gut und hochwertig gemacht, das geht nämlich von heute auf morgen, das dauert alles noch ein bisschen mehr Zeit, die haben wir aber auch. Das OZG verpflichtet uns ja in Anführungsstrichen nur zum Reifegrad 3 bis 2022 und da sind wir ja auf einem guten Weg.
Deutlich wird vor allem, dass beim OZG noch viele Entscheidungen zu treffen oder Einwände zu prüfen sind. Ob bei der Registermodernisierung oder anderen Baustellen.
Es bleibt also spannend beim Thema OZG-Umsetzung. Und noch ein Thema hat uns beim Public Sector Insider immer wieder beschäftigt. Die öffentliche Wahrnehmung der Polizei. Die musste in der Debatte um rechtsextremistische Umtriebe jüngst viel einstecken. Aber das ist nicht alles. Seit Jahren mehren sich Fälle von aggressivem Verhalten gegenüber den Staatsdienern. Wir haben dazu mit Oliver Malchow, dem Bundesvorsitzenden der Gewerkschaft der Polizei, telefoniert. Zunächst sprachen wir über die Bilder, die die Menschen hierzulande von der Polizei haben und fragten, wie viel vom alten Leitbild, die Polizei, dein Freund und Helfer, noch übrig geblieben ist.
Auch wissen Sie, bei einem Zuspruch von über 80% in der Bevölkerung, glaube ich, ist das Bild Freund und Helfer zu sein, immer noch eins, was gesellschaftlich akzeptiert wird. Wenn man sich die Einstellungsverfahren anguckt und die jungen Leute, die sich bewerben, fragt, warum sie zur Polizei gehen, dann ist häufig die Motivlage, einen Beruf auszuüben, wo man für die Bürgerinnen und Bürger da sein kann. Deswegen wollen sie Polizisten werden. Nicht, weil sie eine neue Uniform haben oder mit Waffen ausgestattet werden oder auch letztendlich körperlich aktiv werden, indem sie dann körperliche Gewalt anwenden. Das ist überhaupt nicht das Ziel, sondern die meisten wollen Bürgern und Bürgern helfen, also Freund und Helfer auch wirklich sein. Es ist klar, dass im Zuge der Zunahme von Aggressivität und Hass auch unsere Kolleginnen und Kollegen betroffen sind. Da ist es dann in dieser Situation schwer, Freund und Helfer zu sein. Aber grundsätzlich gibt es eine positive Einstellung der Bevölkerung, der Polizei gegenüber. Und deswegen ist, glaube ich, das Bild heute immer noch wichtig.
Die GdP spricht sich schon lange für eine Bürgerpolizei aus. Und das meint vor allem eins, Bürgernähe. Allerdings geht der Trend ja zu mehr Ausrüstung und einem eher martialischen Äußeren. Schutzwesten, Taser, Bodycam, all das begünstigt eher physische Distanz. Deswegen haben wir Herrn Malchow gefragt, wie Bürgernähe unter diesen Umständen noch erreicht werden kann.
Genau mit dieser Frage haben wir uns beschäftigt in der Diskussion, als wir uns über Bodycams oder auch den Einsatz von Taser unterhalten haben. Wie können wir trotz dieser Aufrüstung von Sicherheitsausstattung immer noch die Nähe zur Bevölkerung behalten, also nicht abschreckend wirken durch unser äußeres Auftreten, durch die Schutzausstattung. Das war eine intensive Diskussion, weil dieses Bild von der Bürgerpolizei uns sehr wichtig ist. Deswegen haben wir auch zum Beispiel beim Taser differenziert darauf geantwortet, dass wir eben nicht sagen, dass jeder Kollege, jede Kollegin dieses Gerät mit sich führt, sondern man genau gucken muss, wann da der Einsatz notwendig ist. Das Fragen von Schutzwesten, da war es eine ähnliche Diskussion, weil man ja dann doch schon distanzierter aussieht. Es kommt aber auch dazu, aufgrund der erhöhten Gefährdungslage, dass Polizisten im Bereich von Einsatztrainings auch mehr Distanz üben, beigebracht bekommen und das natürlich dann auch beim Einsatz zeigen, einfach aus Eigensicherungsgründen. Trotzdem ist entscheidend, auch wenn man so aussieht, wie tritt man auf den Bürger zu, wie kommuniziert man mit ihm, welchen Gesichtsausdruck hat man, wirkt man weiterhin freundlich, sodass dann die Ausstattung zweitrangig wird. Und das, glaube ich, kriegen unsere Kolleginnen und Kollegen weiterhin gut hin. Also das Bild, trotzdem bürgernah zu sein, obwohl man diese Schutzausstattung und diese Einsatzgeräte hat, scheint gelungen zu sein. Das ist uns auch wichtig, dass die Distanz, die durch diese Einsatzmittel vielleicht entstehen könnte, ja, überbrückt wird durch bessere Kommunikation. Und das kriegen unsere Leute, glaube ich, weiterhin sehr gut hin.
Das Bedürfnis, Polizisten stärker mit Schutzelementen auszustatten, kommt natürlich nicht von ungefähr. Tätliche Angriffe nehmen seit Jahren zu. Und das trotz entsprechenden Verschärfungen im Strafgesetzbuch. Wir wollten vom GdP-Bundesvorsitzenden wissen, was zum Schutz der Polizisten noch getan werden muss.
Ja, erstmal möchte ich erwähnen, dass die Einführungsparagraphen 114, nämlich das unter Strafe stellen des tätlichen Angriffs auf eine Initiative der Gewerkschaft der Polizei zurückzuführen ist. Da das Strafmaß ja eine ordentliche Höhe angenommen. Jetzt gilt es, dass Gerichte auch diesen Straftatbestand wahrnehmen und ihn auch zur Anwendung bringen. Das ist, glaube ich, das eine. Das findet immer häufiger bei Gerichten statt. Trotzdem muss man natürlich sagen, Straftaten finden auch statt, obwohl es das Strafgesetzbuch gibt. Insofern ist das natürlich nicht die einzige Möglichkeit. Aber sie macht schon mal deutlich, dass der Staat diese Angriffe auf die Vollzugsbeamten oder Rettungskräfte nicht akzeptiert. Wir müssen weiterhin uns überlegen, was mit der Schutzausstattung ist. Wir haben ja eben über das Thema Bodycams, aber auch Schutzwesten gesprochen. Die Diskussion geht weiter, die Ausstattung damit geht weiter. Wir müssen sicherlich auch eine andere Personaldisposition bei Einsätzen im Auge behalten. Das bedeutet mehr Personal zu bestimmten Brennpunkten einsetzen, um durch Demonstration von Stärke, von vornherein Aggression zu unterbinden oder deutlich zu machen, wie wir das sagen, auf der Straße weiterhin hat, nämlich die für die Bürgerinnen und Bürger zuständig sind und das Gewaltmonopol haben, nämlich der Staat über die Polizei. Also das sind sicherlich die Dinge, die wir weiter im Auge haben müssen. Wir müssen Einsatztraining weiterhin verschärfen, indem wir lernen, mit Gewalt gegen Polizei besser umgehen zu können, um uns weniger zu verletzen und möglicherweise auch die Angreifer schneller in den Griff zu bekommen, sodass auch da Verletzungen reduziert werden können. All das sind Dinge, die gemacht werden müssen. Wir erkennen aber, dass durch steigende Aggressivität in der Öffentlichkeit, in der Gesellschaft, ja nicht nur der Polizei gegenüber, sondern auch untereinander, wir hier gesellschaftlich auf einem schwierigen Weg sind. Den kann die Polizei alleine aber nicht lösen. Das war auch immer unser Ansatz vor der Einführung des Paragraphen 114 und dem tätlichen Angriff gegen Polizeibeamte, dass wir ein gesellschaftliches Problem haben und dem muss man sich bewusst werden und sich zu erheben als Bürgerinnen und Bürger gegen Hass und Gewalt ist, glaube ich, sehr wichtig. Wir müssen das deutlicher zum Ausdruck bringen als Gesellschaft und da sind ja jetzt einige Gruppen dran, das auch zu machen, das zu publizieren. Der Bundesinnenminister hat eine Kampagne gestartet, wir haben eine Kampagne als Gewerkschaft der Polizei gestartet. Das wird nicht schnell Erfolge nach sich ziehen, aber diesen Weg müssen wir, glaube ich, gehen. Es geht ja nicht darum, hier ständig aufzurüsten. Wir müssen rechtsstaatlich agieren. Das bedeutet, das, was in den Gesetzen drinsteht, das ist das, was uns als Handlungsmöglichkeit zur Verfügung steht. Und eine Polizei muss auch bei Angriffen gegen sie selber auf dem Boden des Gesetzes stehen, so schwierig das vielleicht in manchen Einsätzen auch ist. Aber das ist ja die Messlatte, an der Vertrauen der Bürger und Bürger an der Polizei festgemacht wird.
Der GdP-Bundesvorsitzende Oliver Malchow. Die Gewerkschaft der Polizei feiert dieses Jahr ihr 70-jähriges Bestehen. Ein großer Festakt war leider Corona-bedingt nicht möglich. Dennoch ist das Jubiläum Anlass für die Gewerkschaft, auf wichtige Meilensteine zurück, aber vor allem auch nach vorne auf kommende Herausforderungen zu blicken. In der aktuellen Ausgabe des Behördenspiegel finden Sie einen Sonderteil zu 70 Jahren GdP. Dort können Sie unter anderem den Rest des Interviews mit Oliver Malchow lesen. Außerdem finden Sie Standpunkte zu aktuellen Gesetzesvorhaben und Infos zur Arbeit und Struktur der Gewerkschaft. Von der Vertretung der Polizistinnen und Polizisten kommen wir jetzt zur unbequemen Situation der deutschen Soldatinnen und Soldaten in Afghanistan. Der Abzug der US-amerikanischen Verbündeten ist beschlossene Sache. Könnte aber sogar schneller kommen, als der Bundeswehr lieb sein kann. Ein Kommentar von Dorothee Frank. Sprecherin ist Tanja Clement.
Mit dem Abkommen, das die USA im Februar diesen Jahres mit den Taliban geschlossen haben, stand das Abzugsdatum fest. Bis zum 30. April 2021 werden die US-Streitkräfte Afghanistan verlassen haben. Nun sind Zeitangaben mit bis zum aus planerischer Sicht eher ungenügend, da sie eine doch sehr große Grauzone besitzen. Schließlich könnte es auch den Abzug aller amerikanischen Truppen noch vor Weihnachten beinhalten, was wiederum aus deutscher Sicht wenig wünschenswert wäre. Seit die Taliban ihr festes Abzugsdatum erhalten haben, ist nämlich Ruhe in Afghanistan. Einige wenige Anschläge lassen sich noch dem IS oder anderen Terrororganisationen zuordnen, die Taliban aber halten den Frieden. Zumindest für ausländische Truppen. Unter einer deutlichen Verstärkung der Angriffe mit entsprechend steigenden Opferzahlen leiden hingegen die afghanischen Sicherheitsorgane, allen voran die Polizei und das Militär. Das für Afghanistan zugebilligte Kontingent der Bundeswehr wird den afghanischen Sicherheitskräften allerdings kaum helfen können. Es ist zudem stark zu bezweifeln, dass die Bundeswehr sich selbst helfen könnte, um nach dem Abzug der USA die Stellung zu halten. Angesichts der aktuellen Ruhe seit dem Friedensabkommen ist davon auszugehen, dass die Taliban über eine funktionierende und durchsetzungsfähige Führungsstruktur verfügen, die ihre Truppen unter Kontrolle hat. Dementsprechend ist es aus deutscher Sicht notwendig, dass die Bundeswehr rechtzeitig vor den Amerikanern, spätestens jedoch bis zum 30. April 2021, aus Afghanistan raus ist. Afghanistan und die afghanische Gesellschaft waren durch das Militär alleine nie zu retten, weshalb auf den ersten Afghanistan-Konferenzen auch dem Aufbau des zivilen Rechtsstaates große Bedeutung zugemessen wurde. Dafür sollten verschiedenste Nationen, darunter auch Deutschland, zivile Kräfte, also Richter, Anwälte, Polizisten entsenden, was nie in ausreichender Zahl passiert ist. Aktuell bilden Soldaten afghanische Polizisten aus, weil das sonst niemand übernehme. Dabei wird jeder Polizist bestätigen, dass ein Soldat ganz andere Fähigkeiten besitzt, die kaum geeignet sind, um etwa gegen organisierte Kriminalität oder Drogenkartelle vorzugehen. Die zivile Seite hat Afghanistan schon vor Jahren verlassen. Nun folgt konsequenterweise das Militär. Am besten, bevor die USA abziehen.
Das war's für diese Woche. Eine neue Folge Public Sector Insider gibt es immer am Dienstag. Schön, wenn Sie wieder reinhören. Machen Sie es gut und bleiben Sie gesund.